Ich galoppiere die Woche schon ein bisschen quer durch die Bibel. Wir hatten gestern einen Tag mit der neuen GL und wir waren in Johannes 13 unterwegs, Abschiedsreden. Und heute Morgen sind wir in Markus 2. So, das ist ganz der Anfang, fast ganz der Anfang. Davor kommen noch ein paar Sachen. Aber es ist wichtig, dass wir bei den Geschichten schauen, in welchem Kontext sind wir eigentlich unterwegs. In Markus 1 beginnt Jesus sein Wirken. Und die Menschen, die bringen Kranke und Besessene zu ihm. Und das heißt, Jesus heilt viele, die an mancherlei Krankheit litten. Und er trieb viele Dämonen aus, hieß es dort. Und dann entzieht sich Jesus. Zieht sich aus allem raus. Ist nicht zu finden. Jeder will etwas von Jesus. Jeder scheint etwas von Jesus zu wollen. Das heißt, die Menschen, die bringen Menschen zu ihm. Was willst du am allermeisten von Jesus? Was brauchst du am allermeisten von ihm? Und als seine Jünger ihn dann endlich finden, sagen sie, jedermann sucht dich. Jedermann sucht dich. Sag mal, wo hast denn du dich verkrochen? Wir brauchen dich doch. Wir haben doch so viele Anliegen. Und Jesus sagt, lasst uns anderswo hingehen, in die nächsten Orte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Kennst du dein größtes Problem? Die Menschen, die zu Jesus kommen, die kommen zu ihm, damit sie geheilt werden. Oder viele davon. Manche kommen auch, damit sie frei werden. Und die Menschen, die bringen Menschen zu ihm, damit Jesus sie heilt. Und Jesus heilt und er treibt Dämonen aus. Und dann kommt diese Geschichte in, habe ich euch Unsinn erzählt? Da steht in meinem Skript Matthäus 2, es ist Markus 2. Korrigiert mich, es ist genau umgekehrt. Ich bin in Matthäus 2, gell? Deshalb bin ich verwirrt. Oh. Vier Freunde fassen den Entschluss, ihren gelähmten Freund zu Jesus zu bringen. Habt ihr schon mal gehört, die Geschichte, ne? Damit der sein größtes Problem löst. Und das Problem, das er hat, ist ja wohl offensichtlich und er trägt es vor sich her. Also er kann es nicht vor sich her tragen, weil der Gute ist gelähmt. Da gibt es wenig Spielraum, was der braucht, oder? Das ist so eine Kinderstundengeschichte. Kennt ihr wahrscheinlich auch aus der Kinderstunde? Ich war fasziniert, weil ich dachte, wow, das ist so eine Geschichte, da spricht der Heilige Geist. Da würde mir spontan mindestens 2 oder 3 Predigten einfallen, die man dringend zu der Geschichte mal halten sollte. Steckt irre viel drin. Und wir haben bestimmte Stoßrichtungen. Deshalb, Andrea, bin mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht sage ich auch nichts dazu. Also ich werde diese Geschichte nicht umfassend abpredigen heute, das geht gar nicht. Sondern ich werde euch einen Gedanke zu dieser Geschichte mitgeben. Mehr ist nicht drin in einer Predigt. Die vier Freunde, die decken also das Dach ab. Darüber gibt es ganze Predigten. Ist auch überhaupt kein Problem unter der Überschrift Dachschaden oder sowas ähnliches. Wie sollten wir als Gemeinden durchlässig werden oder so, könnte man eine gute Predigt halten, finde ich. Auch über die Menge, die bei Jesus steht und in ihren Herzen denkt. Pharisäertum in der Gemeinde. Könnte man eine gute Predigt halten. Habe ich auch nicht vor. Aber da ist dieser Lahme und er wird zu Jesus hinuntergelassen.
Und Jesus sieht ihn an und er sagt ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Punkt. Wir gucken mal in die Geschichte rein, bevor ich jetzt mitten in die Predigt springe. Nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich so viele, dass sie nicht mehr Raum hatten. Auch nicht draußen vor der Tür. Da haben wir noch Potenzial. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten, von 4 getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, und gruben es auf und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen, wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als nicht Gott allein? Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen, was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter zu dem Gelähmten zu sagen? Dir sind deine Sünden vergeben? Oder steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf und nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben solches noch nie gesehen. Der Lahme wird also vor Jesus hinuntergelassen. Und Jesus sieht den Lahmen und sagt ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Herr Jesus, du bist doch im falschen Film. Der Mensch leidet und der Mensch braucht Hilfe zur Selbsthilfe, der will laufen können. Jesus, was hast denn du die ganze letzte Woche gemacht? Da kamen lauter kranke Menschen zu dir und du hast sie geheilt. Und jetzt kommt ein Lahmer und du vergibst ihm seine Sünden. Was macht Jesus da? Was macht Jesus da? Ich glaube, was Jesus hier zu diesem Lahmen sagt, ist, die Bitte, mit der du zu mir kommst, ist nicht deine tiefste Sehnsucht. Die Bitte, mit der du zu mir kommst, ist nicht deine tiefste Sehnsucht. Dein Leid ist nicht dein eigentliches Problem, sondern deine Sünde. Ehrlich, mit der Aussage gewinnt man nicht so leicht einen Beliebtheitspreis. Wenn ihr es mir nicht glaubt, könnt ihr es ausprobieren. Stellt euch mal damit in die Innenstadt mit einem Schild. Dein Leid ist nicht dein größtes Problem, sondern deine Sünde. Dieser Mensch leidet, Jesus. Und er will von seinem Leid erlöst werden. Das ist doch nachvollziehbar. Das ist doch auch nicht falsch, oder? Und es ist doch auch offensichtlich, wenn nur die Schmerzen nicht wären. Was wäre sein Leben viel besser? Das ist doch wohl auch offensichtlich, wenn ich nur diesen Job hätte. Was wäre mein Leben besser? Wenn ich diese Prüfung hinter mir hätte, was wäre mein Leben besser? Wenn ich nur dieses Spielzeug hätte. Wir haben meiner Tochter gestern Abend so ein kleines Stückchen Schaumstoff weggenommen, das sie zerfitzelt hat. Das war nicht lustig. Wenn ich nur diese Beziehung hätte oder reparieren könnte. Wenn ich nur sichtbarer wäre und nicht unsichtbar. Wenn ich nur endlich diese Begabung hätte. Wenn ich einfach nur mehr verdienen würde, dann könnte ich. Oder wenn ich weniger im Hamsterrad wäre. Wie lang hielte das Hochgefühl wohl an, wenn ich das erreicht hätte? 24 Stunden? 48 Stunden? Ein paar Monate? Ich glaube, Urlaub ist deshalb cool, weil ich weiß, sobald der Urlaub beginnt, ist er eigentlich schon wieder rum. Vielleicht kennt ihr das Gefühl. Ja, fühlt sich immer so an. Ist auch egal, ob ihr 2 Tage Urlaub habt oder 4 Wochen. Ihr fangt den Urlaub an, denkt, yay, Urlaub, und stellt fest, Mist, nur noch 37 Mal schlafen. Ich meine, also auf der einen Seite ist es eine dumme Wahrnehmung, aber auf der anderen Seite ist es auch genau das tatsächlich, was den Urlaub kostbar macht. Ich glaube, wenn wir uns ganz arg Urlaub wünschen und darum beten und Gott sagt, okay, dann nehme ich dir deinen Job. Spätestens in dem Moment macht Urlaub keinen Spaß mehr. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich will nicht Urlaub mit dem Wunsch nach Heilung vergleichen. Das wäre völlig unfair. Der Wunsch nach Heilung an dieser Stelle ist sehr legitim. Und deshalb heilt Jesus ja auch. Deshalb heilt er ja auch. Deshalb versorgt Jesus ja auch. Auch heute. Deshalb begabt Jesus ja auch heute. Auch dieser Wunsch ist legitim. Und deshalb schenkt Jesus ja auch gelingendes Leben. Auch heute. Aber was Jesus hier an dieser Stelle sagt, was er wirklich sagt, ist: Unterschätze nicht dein tiefstes Bedürfnis. Unterschätze nicht, was du wirklich brauchst. Unterschätze nicht, wie wichtig es ist, dass deine Seele heil wird. Und deshalb spreche ich dir als erstes zu, was du wirklich brauchst. Und was dir keiner außer ich geben kann. Keiner außer ich. Deine Sünden sind dir vergeben. Es gibt eine ganze Menge vermeintlicher Erlöser in unserem Leben. Und die beginnen meistens mit der Formel, wenn ich nur. Wenn ich nur. Wenn ich nur meine Baustelle endlich fertig hätte, dann hätte ich viel mehr Zeit. Wenn ich mehr Zeit hätte, hätte ich mehr Zeit für meine Familie, hätte ich mehr Zeit für meine Gemeinde, wäre alles leichter. Wenn ich nur ein größeres Auto hätte, wäre es leichter, in den Urlaub zu fahren. So muss ich immer alles in den Kofferraum pressen. Wenn ich nur mehr verdienen würde, könnte ich mir ein größeres Auto leisten. Wenn ich nur. Wenn ich nur die Steuererklärung fertig hätte, wäre ich ein ausgeglichenerer Mensch vielleicht. Ich weiß es nicht. Was ist denn dein Wenn ich nur? Und unsere Gesellschaft ist aufgebaut auf Wenn ich nurs. Die ganze Werbeindustrie funktioniert durch Wenn ich nurs. Ist völlig egal, ob ich das habe oder nicht habe. Ich brauche kein neues Shampoo. Aber wenn ich nur endlich dieses Shampoo hätte. Zumindest will uns das gesagt werden, wenn ich nur. Wann sind wir eigentlich zufrieden? Ist dir das Leben funktioniert über Antreiber, aber es gibt nur einen Retter. Das Leben funktioniert über Antreiber, aber es gibt nur einen Retter. Und Jesus ist der einzige Retter, der uns vergibt. Die Karriereleiter, die vergibt übrigens nicht. Wenn da die Sprosse nachgibt, der rasselt ihr gnadenlos durch. Die Meinung deines Umfelds vergibt auch nicht. Der Vergleich mit deinem Nachbarn vergibt auch nicht, wenn der seine Hecke mal wieder ordentlicher geschnitten hat. Kraft vergibt nicht, wenn du schwach bist. Und Heilung vergibt auch nicht. Wenn ich mit meinem größten Wunsch zu Jesus komme, dann kann es passieren, dass es mir nicht um Jesus geht, sondern um meinen größten Wunsch. Das ist einigermaßen naheliegend, weil deshalb ist es ja mein größter Wunsch. Und dann kann es passieren, dass ich überhaupt keinen Erlöser suche, sondern einen, der meinen größten Wunsch erfüllt. Und dass ich Jesus bitte, dass er mitspielt. Jesus, ich wäre richtig glücklich, wenn ich genau das hätte. Das ist das Letzte, was ich noch brauche. Dann ist auch gut. Slias Formel. Noch einmal und dann ist gut. Das hat sie von der Mama gelernt, die sagt das auch gerne. Sie sagt es inzwischen auch, das ist ihre Verhandlungstaktik. Wenn sie abends ins Bett soll, ist schon eine halbe Stunde drüber. Sie sagt noch ein Buch. Er weiß genau, nach dem einen Buch kommen noch 7 weitere. Und man sagt ihr das so, dann kommt zurück, noch ein Buch und dann ist gut. Noch ein Wunsch und dann ist gut. Bemerkt ihr, wie das daherkommt? Und ich ertapp mich ja dabei. Ja, Kinder spiegeln ja, was die Eltern machen. Noch ein Wunsch und dann ist gut. Ich komme zum Retter dieser Welt und ich bitte ihn um Hilfe, mich selbst zu retten. Komm schon, ein Wunsch und dann ist gut. Es kann uns passieren, dass wir mit unseren Wünschen zu Jesus kommen und er Nein sagt. Klammer auf, ihr wisst, wie die Geschichte weitergeht, ich kann euch nichts vormachen. Aber es kann dir in diesem Moment passieren, dass Jesus erstmal Nein sagt. Und er tut es hier sehr charmant. Er sagt nicht Nein, er sagt dir, ich gebe dir was anderes. Aber im Endeffekt sagt er erstmal, du brauchst was anderes als das, was du möchtest. Nein. Nein. Nein, weil du den tiefsten Wunsch deines Herzens noch gar nicht richtig verstanden und gelesen hast. Nämlich den nach Erlösung. Ich war heute Morgen offensichtlich völlig vertieft in andere Dinge, deshalb hatte ich erstens noch kein Headset und zweitens habe ich dem Johannes Zipperer ein Cartoon nicht mehr ins Wachs gedrückt, das ihr sonst sehen könntet. Ihr kennt es aber vielleicht. Da steht Jesus vor einem kleinen Kind mit einem kleinen Teddy. Und dieser Jesus hat hinter seinem Rücken einen riesen Teddy für dieses Kind versteckt und fragt dieses Kind, vertraust du mir? Und wenn dieses Kind jetzt Ja sagt, dann kriegt es vermutlich diesen riesen Teddy. Das ist ein wunderschönes Cartoon. Und völlig falsch, finde ich, an dieser Stelle. Aber das ist gemein, weil Bilder immer hinken. Bilder hinken immer. So ein Bild hat auch nie die Chance, richtig zu liegen. Insofern ist es immer einfach, das zu kritisieren. Aber an dieser Stelle, finde ich, liegt dieses Bild falsch. Jesus ist nicht dazu da, unseren kleinen Teddy gegen einen großen auszutauschen. Ich fürchte, der Zeichner hat uns einen Bären aufgebunden. Es geht eben nicht darum, dass wir, wenn wir zu Jesus kommen, den großen Teddy kriegen. Es geht nicht um größer, höher, weiter, nach immer demselben Muster. Das wäre das Schema eines Wohlstandsevangeliums. Gib mir, am besten mir, dann wird Jesus dir geben. Dieser Jesus wird nie geliebt, weil es um Jesus geht. Dieser Jesus wird nie geliebt, weil es um Jesus geht, sondern dieser Jesus wird geliebt, weil er eine gut verkleidete Geldmaschine, Gelddruckmaschine ist. Ist super cool. Mit Jesus-Schriftzug drauf. Aber er ist eine Gelddruckmaschine. Vielleicht ist dein Jesus auch keine Gelddruckmaschine. Vielleicht ist dein Jesus eine Karrieredruckmaschine. Es ist völlig egal. Jesus ist keine verkleidete Irgendwas-Druckmaschine. Das Problem ist nicht, dass dieser Mann laufen können will oder dass die Freunde ihm das wünschen, dass er laufen kann. Der Typ hat echt gute Freunde. Die tragen ihn mit. Vierte Predigt. Das Problem ist auch nicht dein Wunsch nach Erfolg. Der kann einen guten Kern haben. Das Problem ist auch nicht dein Wunsch, gesehen zu werden. Der kann genau richtig sein. Oder ein gelingendes Leben zu haben, das ist nachvollziehbar. Oder was auch immer. Das Problem ist, wenn es dein größter Wunsch bleibt. Jesus will dich erlösen. Jesus blickt tiefer. Und er sagt dann zu diesem Mann, deine Sünden sind dir vergeben. Die Erfüllung meiner Sehnsucht ist dann eben nicht, dass mir meine Wünsche erfüllt werden, sondern dass ich Jesus begegne. Und dass er mir sagt, das ist nicht der Benchmark. Daran musst du dich nicht messen. Und du kannst dich nicht selbst erlösen. Es ist egal, was du tust, du kannst es nicht in den Himmel mitnehmen. Und es geht auch überhaupt nicht um das, was Jesus für mich tut, sondern dass er mir alles werden darf. Mein Sohn, meine Tochter, deine Sünden sind dir vergeben. Und wo du dein Herz an eine Sache gehängt hast, da ist dir vergeben. Und wo du allein unterwegs warst, da ist dir vergeben. Das Erstaunlichste hier an dieser Geschichte ist ja, dass der Kranke nicht mal danach fragt und Jesus einfach tiefer blickt. Das kann Jesus, weil er Jesus ist. Deshalb kommt es auch ein bisschen vermessen daher, wenn ich mit diesem Transparent in der Innenstadt stehe. Es ist dadurch nicht falscher. Aber Jesus blickt hier in diesen einen Mensch rein. Er sieht, was er braucht. Und in dieser Kultur, damals war ja der Gedanke, Krankheit ist die Folge von Sünde, sehr tief verwurzelt. An anderer Stelle arbeitet sich Jesus ja auch an der Frage ab. Er sagt dann, nee, es geht überhaupt nicht um die Frage, welche Sünde im Leben dieses Mannes ist. Sondern Gott soll an ihm verherrlicht werden. Vielleicht ist das jetzt auch Spekulation. Das ist immer schwer zu sagen bei so einer Geschichte. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Gelähmte mit dieser Frage ständig konfrontiert war. Und sich immer wieder gefragt hat, was habe ich falsch gemacht? Klammer auf, er hat bestimmt Dinge falsch gemacht. Definitiv. Da war Sünde in seinem Leben. Aber warum straft mich Gott? Warum mich? Warum ereilt mich das? Wo bin ich nicht richtig? Wo ist es vielleicht mein Umfeld? Sind es vielleicht meine Eltern? Und alles, was er anfasst, wird unter seinen Händen zu Dreck. Das ist ein absolut giftiges Gedankenumfeld. Sünde isoliert. Das tut sie immer. Und wenn du mit diesen Gedanken in eine Krise in deinem Leben gehst, dann wird dir das den festen Boden unter deinen Füßen wegziehen. Dann wird dein Leben zu weichem Morast. Wer ist schuld daran? Bin ich's oder sind's die anderen? Sind es meine besten Freunde, die es doch anscheinend so gut mit mir meinen? Oder ist es doch die versteckte Sünde in meinem Leben? Und jeder Versuch, dich an irgendetwas festzuhalten, wird damit enden, dass du am Ende mit dieser Sache untergehst. Das ist wie der Versuch, dich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Und vielleicht weißt du ganz genau, was du willst und brauchst. Ich weiß es ganz oft auch. Ganz klar. Jesus sieht dir ins Herz. Und Glaube beginnt nicht bei der Erfüllung deiner Wünsche, leider auch nicht bei der Erfüllung meiner. Und er endet auch nicht dort. Das wäre Jesus ja ein ganz leichtes gewesen, bei dem Wunsch dieses Gelähmten anzufangen und den zuerst zu erfüllen. Und dann wäre der Gelähmte vielleicht heimgegangen. Die Menge hätte gejubelt, denn sie haben das gesehen, was sie sehen wollten. Und die Pharisäer, die wären zufrieden gewesen. Ein Wundertäter ist ungefährlich. Der Mann wäre geheilt gegangen, an seinem Körper, aber nicht an seiner Seele. Aber Jesus lässt ihn nicht mit seinen Wünschen und mit seinen Sehnsüchten allein. Jesus lässt dich nicht mit deinen Wünschen und mit deinen Sehnsüchten allein. So ist Jesus nicht. Das wäre so billig. Und du hättest vielleicht 48 Stunden ein Hochgefühl. Und dann kommt das Nächste um die Ecke, was du brauchen könntest. Oder du stellst fest, das war's nicht. Das war's doch nicht. Von der anderen Seite betrachtet, reicht das nicht. Jesus lässt dich nicht mit deinen Wünschen und Sehnsüchten allein. Er könnte es, aber er tut es nicht. Und er erfüllt sie dir auch nicht einfach und lässt dich dann die Enttäuschung schmecken. Stattdessen spricht er in die Seele dieses Mannes, was der wirklich hören muss. Und was er wirklich hören muss, das ist das, was nur Jesus sagen kann. Der sagt, nicht, das wird schon wieder. Er sagt, du bist mein Sohn. Du bist mein Sohn. Und deine Sünden sind dir vergeben. Wir sollten nicht versuchen, Jesus, seine Nähe, seine Vergebung, das, was uns der Erlöser gibt, für billige Tricks zu tauschen. Und wir sollten auch nicht versuchen, Jesus an dieser Stelle einfach nur vor unseren Karren zu spannen. Wenn Jesus, dann geht es um Jesus. Wenn Erlöser, dann gibt es nur eine Erlösung. Wenn frei, dann richtig frei. Und es gibt auch nur einen, an den wir uns hängen können, wo wir frei bleiben. Wenn wir das Wunder lieben, wenn wir das Ergebnis lieben, dann haben wir den Erlöser noch nicht verstanden. Jesus will dich davon erlösen. Er will auch mich davon erlösen. Und wenn Jesus heilt, dann tut er das. Und er tut es in dieser Geschichte. Und er tut es freiwillig und er tut es buchstäblich und er tut es vollständig. Und es ist die Zugabe. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten. Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf und nahm sogleich sein Bett und er ging hinaus vor allen Augen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben solches noch nie gesehen. Ich glaube, dass wir immer wieder in der Gefahr sind, genau an dieser Stelle in Unfreiheit zu fallen, weil wir eben doch Dinge wollen, weil wir einen größten Wunsch haben und der ist meistens, manchmal legitim. Und er hat oft eine tiefere Wurzel und diese Geschichte erzählt uns ganz klar, einen Fall, wo dieser Wunsch eine tiefere Wurzel hat. Das ist okay, dass dieser Mensch gesund werden möchte. Das sieht auch Jesus. Aber was er auch sieht, ist die tiefere Wurzel der Bitterkeit im Leben dieses Mannes. Warum bin ich falsch? Wer kann mich erlösen? Und wenn das Wunder, die Heilung dieses Mannes am Ende dazu dient, dass der Mann sich endlich abends sagen kann: So schlecht bin ich nicht. So schlecht bin ich nicht. Jetzt bin ich ja geheilt. Jetzt bin ich ja Durchschnitt. Dann ist der Mann nicht geheilt. Jesus blickt tiefer und er blickt auch bei uns tiefer. Und da, wo ich ihn als Automat zur Wunscherfüllung sehe: Jesus, ich bräuchte. Da fürchte ich, wird er ganz oft sagen: Du brauchst nicht. Du brauchst nicht wirklich, du denkst nur, dass du brauchst. Was du brauchst, ist ein Erlöser. Einer, der dir zusprechen kann: Mein Sohn, meine Tochter, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus, und da gibt es nur einen, der das kann. Gibt es nur einen, der das kann. Und das bist du. Und all diese anderen scheinbaren Erlöser, die sich in unser Leben schleichen wollen, Jesus, du ordnest sie ein. Und ich danke dir, dass du heilst, dass du rettest, dass du hilfst, dass du begeisterst und begabst, dass du beschenkst. Aber ich danke dir auch, dass du tiefer blickst. Dass du nicht stehen bleibst bei Blendwerk, dass du nicht stehen bleibst bei unseren Wünschen und uns nicht damit allein lässt. Und wenn sich irgendetwas vor dich schieben möchte, wenn irgendetwas diese Position in unserem Leben einnehmen möchte, dann danke ich dir, dass du tiefer blickst. Dass du nicht stehen bleibst bei einem, dann nimm halt die Heilung und geh. Dass du tiefer blickst in mein Herz. Und da ansetzt, wo die eigentliche Wurzel ist. Und dass ich zu dir kommen darf, nicht irgendwo hin, und dass ich nicht zu dir kommen darf, wenn ich mal wieder ein neues Auto brauche, sondern dass ich zu dir kommen darf, und dich Vater nennen darf. Und du mich Sohn nennst. Amen.